Völker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen gegen Notstandspolitik. Wir wollen uns heute einem Thema widmen, das tatsächlich gerade brandheiß ist. Nicht nur jetzt, eigentlich ist es seit Ewigkeiten heiß, es geht schlicht und einfach um das Thema Staatsbürgerschaft, Staatsbürgerinnenschaft. Eigentlich ein sehr dubioses Wort, weil es eigentlich sowas wie Nationalitäten und Staatsbürgerschaften erst seit 200 Jahren gibt, aber in alle glauben, das hat es immer schon gegeben. Das war eine einfache Erfindung des frühen Kapitalismus, das einzuführen, damit man die arbeitenden Menschen besser auseinander dividieren kann. In Österreich und Ausländer natürlich irgendwie. Und da gibt es gute und schlechte Ausländer und noch schlechtere und noch bösere Ausländer und dann gibt es die ganz schlimmen irgendwie und so weiter und so fort. Wir wollen klar machen, warum wir ganz eindeutig dafür sind, dass jeder Mensch, der in Österreich geboren ist, die österreichische Staatsbürgerschaft hat. Nicht, weil wir Staatsbürgerschaften so super finden, sondern weil wir einfach dagegen sind, dass Menschen weiterhin benachteiligt werden, aufgrund von vollkommen idiotischen Gründen. Und wir sind gleichzeitig auch der Meinung, dass jeder Mensch, der in Österreich arbeitet, der in Österreich lebt, der in Österreich eine Ausbildung macht, mit oder ohne Staatsbürgerschaft mitentscheiden können muss in diesem Land, weil es schlicht und einfach pervers ist, wenn Menschen, die in dem Land Steuer zahlen und arbeiten, nicht mitreden können, aber ein Herr Strohsack, Verzeihung Stronach, wie er sich später genannt hat, der 50 Jahre nicht mehr in Österreich gelebt hat und sein ganzes Vermögen in Luxemburg liegen hat, der hat sogar Nationalrat werden dürfen, obwohl er mit dem Land einen Scheißdreck am Hut hat und Leute, die wirklich in dem Land daheim sind, völlig egal, woher sie ursprünglich stammen, haben nichts zu melden in dem Land. So darf es schlicht und einfach nicht weitergehen. Das widerspricht unsere Grundwerte als Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen und insbesondere dem Gedanken des Internationalismus. An den Mikrofonen für euch sind heute
die Özlem,
Randy,
Peter, Perro
und Axel. Ja, wir werden jetzt gleich mal relativ schnell in die Diskussion einsteigen, durch die Medien geistern permanent alle möglichen Zahlen und so weiter und so fort. Die Zahlen sind aber für uns vollkommen irrelevant in letzter Konsequenz, weil ein Mensch ist ein Mensch und kein zwei. Ja? Und deswegen ist es auch nebensächlich, ob es um drei Menschen geht, um 3000 Menschen oder um 300.000 Menschen bei dieser Diskussion. Es geht um Grundprinzipien. Und Grundprinzipien kann man meistens relativ leicht erklären anhand von ganz konkreten persönlichen Beispielen.
Ja, also da habe ich wirklich tatsächlich ein persönliches Beispiel von einem von meinen besten Freunden, den kenne ich jetzt da auch schon fast 10 Jahre. Und das geht im weitesten Sinne, geht es da auch um Migration. Da muss man sich vorstellen, der hat studiert in Sarajevo, also in Bosnien. Und seine Familie, quasi seine Mutter und seine Schwester, also seine Mutter hat sich irgendwann aufgrund von einem guten Jobangebot hier, die hat auch persönlich ein paar Beziehungen, also quasi ist nicht, also die hat schon einen Grund gehabt, warum sie ein Jobangebot aus Österreich gehabt hat, sich entschieden hat, nach Österreich zu ziehen im Endeffekt, mit Tochter und Sohn. Und im weitesten Sinne war es dann so, dass das für meinen Freund dann irrsinnig schwierig war, weil er sein Studium beenden hat müssen, beziehungsweise das Semester dort beenden in Sarajevo. Und dann war er im Endeffekt 18 Jahre und 2 Monate alt. Was es irrsinnig schwierig gemacht hat für die Mutter, den Sohn mitzunehmen, weil die Tochter war, also seine Schwester war dann 14 oder 15, was es im weitesten Sinne irrsinnig schwierig gemacht hat, ihn mitzunehmen, weil das funktioniert ab dem 18. Lebensjahr, ab dem Moment, wo du dich selber halten kannst, ab dem Moment, wo du selber für dich sorgen kannst, funktioniert das nicht mehr mit diesem Kinder mitnehmen. Ja, also quasi Minderjährige als Elternteil, wurscht Vater, Mutter, die Kinder einfach mitnehmen. Und das war für ihn irrsinnig schwer, also wir haben da jahrelang gekämpft und da auch zum Thema eben, wenn du kein Staatsbürger bist, ja, dieses ganze Geschichtel mit Aufenthaltstitel, das hast du im weitesten Sinne, das was du gesagt hast, Axel, da gibt es dann Staaten, in denen ist das ein bisschen leichter, ich sage jetzt einmal gerade so Österreich-Umgebung, Slowakei, Tschechien, Italien, wo das alles relativ reibungsfrei funktioniert, wo die Anforderungen noch nicht so groß sind. Und dann gibt es Staaten, bei denen schauen sie mehr oder weniger viel schlimmer auf die Gegebenheiten, auf die Bedingungen, wie du Teil dieser Gesellschaft hier bei uns werden kannst. Ja. Und bei ihm war das dann das Problem, dass er mit 18 Jahren und 2 Monaten aus dieser "Ich kann mein Kind, weil es ist minderjährig und es kann noch nicht für sich selber sorgen" mitnehmen Schiene rausfällt. Und wir haben dann jahrelang gekämpft, auch mit Anwälten. Man muss sich vorstellen, der hat Aufenthaltstitel gehabt, das hat dann funktioniert über einen Aufenthaltstitel, um zu studieren. Und wie er aber gemerkt hat, dass das nicht mehr, oder dass er das nicht mehr schaffen wird, hat er dann angesucht um einen Aufenthaltstitel als Arbeitender. Und er hat ja auch jahrelang da schon gearbeitet als Kellner. Ja, also quasi, das hat er, also ist nicht so, als hätte er jetzt gesagt, so, und jetzt will ich arbeiten, sondern der hat eine Bestätigung von seinem Chef. Der Chef hat ihm sogar schwarz auf weiß ein Papier mitgegeben, wo drauf gestanden ist, ich brauche den als 40 Stunden Arbeitskraft. Nur er hatte dann im Prinzip keine Chance. Und was ich jetzt da sehr verwerflich finde in dem Fall ist, dass er 2 oder 3 Jahre lang auf die Bearbeitung, muss man sich einmal vorstellen, auf die erneute Bearbeitung von seinem Aufenthaltstitel gewartet hat. Das heißt, 2 oder 3 Jahre, in denen er keine Berechtigung gehabt hat, weiterzuarbeiten. Also er musste das einstellen, ob er es jetzt gemacht hat oder nicht, hat er hingestellt. Aber er musste das offiziell einstellen. Und da frage ich mich, wo die Grundlage dann gegeben ist. Wie gesagt, wenn sowas eine Woche dauert, sage ich, gut, in einer Woche ist das bearbeitet, du kannst nicht hier bleiben, muss man sich was anderes überlegen. Aber 2, 3 Jahre lang, ganz ehrlich, das ist halt schon sehr, in dem Fall für ihn noch sehr frustrierend gewesen, für uns auch, weil wir uns, wie gesagt, mit privat kennen wir da 1, 2 Anwälte da beschäftigt haben, die dann aber gesagt haben, sie haben da auch überhaupt keine Handhabe. Ja, das dauert so lange, wie es dauert, und das ist wieder mal dieses typisch österreichische Problem, finde ich. Es dauert, man kann da nichts machen, es dauert, egal wie dringlich das ist, man kann da nichts tun, aber dass er seine komplette Lebensgrundlage verliert, weil er 2, 3 Jahre nicht berechtigt ist, hier zu arbeiten, obwohl er hier gemeldet ist bei seiner Mutter, ist schon sehr fragwürdig, finde ich. Und ja, im Endeffekt hat er jetzt dann seine Freundin geheiratet, die aus einem EU-Land kommt, nämlich aus Italien. Er kommt nämlich selber aus Bosnien. Und ja, das ist halt, also wie gesagt, da stellt sich mir die Frage, inwieweit eine Lebensgrundlage gegeben ist, wenn man eben eigentlich hier gemeldet ist, hier arbeitet. Ich weiß nicht, wie lange dauert das? 8 Jahre muss man hier gemeldet sein, 5 Jahre muss man hier arbeiten. Das muss man nachweisen und dann kriegt man irgendwann die Staatsbürgerschaft. Und das verstehe ich, oder um die, wie gesagt, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht, aber es wird schon, Pi mal Daumen, es wird sich um die Jahre handeln. Aber wie gesagt, wenn das alles so lange dauert und wenn einem die Lebensgrundlage genommen wird, obwohl man hier arbeitet, obwohl man die Familie da hat, und jetzt ganz kurz, bevor ich das Wort weitergebe, das Kuriose daran ist, weil sein letzter offizieller Meldestatus in Sarajevo war, obwohl er gar nicht von dort kommt, sondern dort hat er nur studiert, 2, 3 Jahre, wollten die ihn wirklich wieder nach Sarajevo zurückschicken. Wo wir dann auch über den Anwalt gefragt haben, wo ist da die Grundlage, weil er hat ja dort niemanden. Er kennt dort niemanden, er hat dort nur studiert. Das heißt, ihr wollt ihn dort jetzt aussetzen in Sarajevo und quasi schauen, wie du weiterkommst und Ding. Und das mehr oder weniger war die offizielle Antwort, ja, weil er dort als letztes gemeldet war, hätten sie das beinahe durchgezogen. Und das verstehe ich einfach nicht. Das ist sowas Menschenverachtendes in meinen Augen. Und ja, es wäre halt, wenn wir dieses Nationalitätenthema ein bisschen umgehen könnten, glaube ich, wäre das alles etwas einfacher, so wie du sagst. Ich sollte schon auch in dem Land, wo ich seit Jahren arbeite, egal ob das jetzt 5 Jahre, 10 Jahre sind, unabhängig von irgendwelchen Richtlinien, sollte ich schon die Möglichkeit haben, mitzuentscheiden. Und das ist alles an eine Staatsbürgerschaft gebunden und schwierig.
Und es gibt ja nicht nur perversen Beispiele, die haben wir ja am Ende des Winters erlebt, wo ein paar junge Mädchen, die in Österreich geboren waren, die Eltern waren aus Georgien, und es hat halt zufällig 14 Jahre gedauert, bis der beschissene Asylantrag behandelt worden ist und im Endeffekt ist negativ beschieden worden, und dann werden Mädchen, die kein anderes Land kennen als Österreich, die kein Wort Georgisch kennen, nach Georgien abgeschoben. Wobei, das ist natürlich nur ein Beispiel. Das ist völlig egal, ob es Georgien, Rarotonga oder Djibouti ist.
Es ist pervers.
Es ist einfach pervers, wenn Menschen, die in dem Land geboren sind, nach 14 Jahren noch abgeschoben werden können, obwohl sie überhaupt nichts anderes kennen.
Also, Piero. Ich hab jetzt vor
wie ich mich auf die Sendung hier nicht vorbereitet habe, ich habe einen Artikel gelesen, dass 250.000 Jugendliche, die 2000 geboren, also die um das 2000er Jahr geboren sind, dass die auch, trotzdem, die alle da geboren sind, noch immer keine österreichische Staatsbürgerschaft haben. Mhm. Die haben ja das nicht das Recht, na, wenn die Eltern keine Staatsbürger sind, plus kostet es nochmal ordentlich in Tirol sogar 1.700 Euro, allein die Landesgebühren, na, zu den Bundesgebühren dazu. Mhm. Ja, ich glaube, was der Randy erzählt hat, natürlich mit Bosnien und so, ich glaube, dass das eine, das spiegelt wieder eine elitäre, komplette Politik, die sich durch viele andere Segmente, nicht nur im Staatsbürgerschaftsrecht, durchzieht. Also wir haben ja jetzt zum Beispiel durch SOS Balkanroute zwei bosnische Helferinnen hierher bringen wollen nach Österreich. Ja. Und die aktuellen Corona-Bedingungen sind wieder, die auch klar signalisieren, was für eine Politik, was für eine neokoloniale K&K, Habsburger, elitäre Politik gegenüber Bosnien betrieben wird, dass die trotz einem negativen PCR-Test müssen die 5 Tage hier in Quarantäne sein und können sich dann erst wieder freitesten. Ja, wir haben dann einen Umweg gefunden, dass das im Interesse der Republik ist, aber dazu darf ich jetzt nicht viel sagen, wer da mitgewirkt
hat. Das waren die zwei Kolleginnen, die auf der Demo am internationalen internationalen Flüchtlingstag vor 1,5 Wochen gesprochen haben.
Ja. Richtig, richtig. Und ja, das ist halt besonders traurig bei so nahen Ländern wie Bosnien, finde ich es fast noch trauriger, obwohl man, wie du sagst, nicht unterscheiden sollte, aber da ist man historisch verbunden. In jedem fucking Dorf gibt es eine erste Bank, eine Raiffeisenbank, obwohl Bosnien nicht einmal gescheite Straßen hat. Ja. Also da wird Geld gedreht für Österreich.
Ja, aber, Geld machen können wir mit ihnen. Ja. Geld machen können wir, aber alles, was im Interesse von den Leuten dort, die ja bewiesenermaßen viel weniger Mittel haben als wir da. Ich meine, wir leben in der sogenannten ersten Welt. Ja, also wir können, ganz blödes Beispiel, das Klopapier einfach ins Häusl hauen. Was es, wenn man sich ein bisschen weiter weg geht, dann schon nicht mehr funktioniert. Rein aus dem Grund. Aber Geld machen können wir mit ihnen. Und das verstehe ich nicht. Wie du sagst, es gibt in jedem Dorf eine Raiffeisen oder sonst irgendwas, weil das Finanzielle das liegt und das wollen wir uns abholen.
Na, Geld
aber, wenn die Leute dann kommen wollen, oder wenn die Leute dann, weiß ich nicht, wie war das nach dem Balkankrieg, dass gesagt haben, wir brauchen die Leute auch da, dass sie da arbeiten.
Was heißt nach dem Balkankrieg? Nein, das war in die 60er, ich war die österreichische Anwerber durch Jugoslawien getourt sind und alle gesagt haben, kommt zu arbeiten zu uns. Und ein paar Jahre später sind sie dann in die Türkei gefahren.
Ja, also brauchen tun wir die Leute schon da. Aber im Endeffekt, sobald wir es nicht mehr brauchen, wollen wir es nicht. Also man sollte sich schon entscheiden, ein bisschen auch, finde ich. Und das ist für mich was absolut Unverständliches.
Ich glaube, Randy, du hast total einen wichtigen Punkt gesagt, Geld. Weil Geld rennt ja in beide Richtungen. Na, nachdem Jugoslawien erfolgreich zerstört worden ist durch den Bürgerkrieg, nachdem nach 1989 irgendwie die ganzen oder fast alle Länder rund um Österreich ihr Wirtschaftssystem gewechselt haben, back to capitalism. Natürlich war das österreichische Kapital geil drauf, irgendwie alles aufzukaufen. Du kannst ja genauso in die Tschechische Republik, in die Slowakei, nach Ungarn fahren, du findest überall erste Bankerei, Reifeisen, Ampilla, Andralala, überall. Das haben sie alles aufgekauft, wo es Geld gibt. Aber für die Drecksarbeit sieht man wieder Geld ab irgendwie. Und da frage ich dich jetzt nochmal, Piero. Aber wenn ich mir anschaue, die EU zahlt der Türkei, dass keine Flüchtlinge umgekommen und dann irgendwie werden gleichzeitig Grenzschutztruppen in Bosnien, Griechenland etc. pp. Irgendwie finanziert, auch aus unseren Steuergeldern. Ja, wir zahlen dafür, dass unsere Klassenbrüder und Schwestern draußen gehalten werden mit total dreckigen Methoden wie illegale Pushbacks und so. Ja, und ich glaube, du hast da sicher ein paar Geschichten auf Lager von deinen Besuchen in Wuhatsch, Bihatsch, wie sie auch alle heißen mögen, diese Lager.
Ja, es sind halt immer die Geschichten wiederholen sich leider und die enden halt nicht. Es passiert noch immer tagtäglich an der kroatisch-bosnischen Grenze. Das ist halt das krasseste Beispiel, ja. Also wo Menschen tagtäglich mit Gewalt zurückgedrängt werden und wir haben es jetzt gesehen. Also es sind jetzt frisch vor 7 Tagen Videos erschienen vom ARD Wien, von Schweizer Rundfunk recherchiert. Die sind wirklich tagelang an der Grenze und nächtelang an der Grenze gestanden im Grenzgebiet und haben versucht Pushbacks zu filmen und haben Pushbacks von Familien und Kindern gefilmt. Also da ging's um alte Männer mit Krücken, da ging's um eine hochschwangere Frau und das ist eben alles zu sehen auf Video mittlerweile. Leider ist der Aufschrei halt nicht groß, weil die Leute hier, ich glaube, total irgendwie abstummen. Also auf das ist das Traurige halt, ja. Aber das ist natürlich ein noch schlimmeres, viel schlimmeres Kapitel als das Staatsbürgerschaftsrecht, ja.
Aber wie wenig Staatsbürgerschaft oft zählt, irgendwie denke ich mir, weiß nicht, Özlem, du bist in Österreich geboren, du bist österreichische Staatsbürgerin, du kennst natürlich irgendwie das Heimatland deiner Familie vom Urlaub, aber das ist es auch schon. Auch wenn du die Sprache natürlich kannst, weil du zweisprachig aufgewachsen bist. Aber du hast trotzdem einen Namen, wenn ich das so direkt sagen darf.
Natürlich, ja.
Wo wahrscheinlich irrsinnig viele Leute in Österreich sagen dürfen, das ist ja keine Österreicherin.
Ja.
Staatsbürgerschaft von Anfang an. Und du hast mir irgendwann, wie wir uns vor vielen Jahren kennengelernt haben, hast du mir mal eine Geschichte von deinem ursprünglichen Job erzählt, zu deinem Namen.
Zu
Özlem Sarah.
Ja, genau. Genau, ganz am Anfang habe ich als Kosmetikerin begonnen. Also ich habe die Lehre Kosmetik und Fußpflege gemacht, vor Jahren, wo ich dann quasi als Lehrling von niemand, das war im 13. Bezirk, ein nobler Bezirk, wo sie dann eigentlich mich nicht akzeptiert haben, sobald sie meinen Namen gehört haben. Das heißt, sie haben, die Kundinnen wollten sich von mir nicht behandeln lassen. Die damalige Chefin von mir hat natürlich Probleme gehabt und gesagt, du, das geht so nicht, sobald sie Özlem hören, kriegen sie Angst. Und dann hat sie mich mit irgendwelchen Namen taufen wollen, wo wir dann gesagt haben, okay, irgendwann einmal ist auf Sarah kommen. Da war ich 14 Jahre alt und seitdem habe ich den zweiten Namen Sarah, wo wir gesagt haben, okay, mich haben dann, auch in der Schule hat sie mich im Namen, also unter Sarah angemeldet, wo sie gesagt haben, oh, okay, du heißt im Pass Özlem eigentlich und so Sarah. Und somit haben wir dann, ist mein Name Sarah dann irgendwie entstanden und seit meinem 14. Lebensjahr ist mein zweiter Name Sarah, wo ich aber auch mittlerweile schon drauf reagiere und im Pass drinnen stehen habe. Deswegen, weil es gehört schon zu mir, viele Freunde nennen mich schon Sarah, auch im privaten Bereich. Aber der Grund, wie es entstanden ist, das ist für mich, ich habe das aufgenommen, es ist für mich eine Erinnerung, ja. Es ist für mich, damit ich einfach nicht vergesse, was damals, wo ich 14 war, passiert ist. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich habe selber jetzt eine Tochter, die 9 Jahre alt ist, die genauso wie ich österreichische Staatsbürgerin ist und sie noch immer im Jahre 2021, also 2012 ist sie geboren, noch immer damit kämpfen muss. Ja? Meine Tochter wächst international auf. Sie kennt eigentlich die ursprünglichen Heimat von meinen Eltern in dem Sinne nicht, weil sie muss einmal lernen, wo sie geboren und aufgewachsen ist. Ja, das Land hier mal kennenlernen und die Regeln hier kennenlernen, damit sie einfach vieles versteht. Und alles andere kommt sowieso mit der Zeit durch die Familie. Ich kann ihr nicht sehr viel mitgeben, weil ich eben dadurch auch hier geboren und aufgewachsen bin, auch nicht alles mitnehmen habe können. Das heißt, ich bin eigentlich keine... dadurch, dass ich hier geboren und aufgewachsen bin, kann ich nicht behaupten, dass ich, weil meine Eltern jetzt in der Türkei auf die Welt gekommen sind, Türken sind, aber gleichzeitig haben wir auch kurdische Wurzeln. Ich kann auch nicht behaupten, dass ich eine Kurdin bin. Ich kann aber auch nicht sagen, dass ich eine reine Österreicherin bin, deswegen, weil die Integration schon damals gescheitert hat. Ja? Und die Frage ist, diese Zweiklassigkeit, als Kind habe ich schon gespürt in der Schule, ich bin anders, weil mir das Gefühl vermittelt worden ist. Daheim, die Eltern arbeiten immer... In den 60er, 70er Jahren, wo meine Eltern gekommen sind, haben natürlich Deutsch in dem Sinne nicht wirklich gut beherrscht. Mein Vater hat in der Fabrik Glanzstoff gearbeitet, St. Pölten kennt sie ja, und da waren alle dort. Das heißt, alle Familien, alle Väter, die in der Fabrik Glanzstoff gearbeitet haben, haben in einer Siedlung gewohnt. Das heißt, wir haben kaum Österreicher eigentlich und Österreicherinnen um uns gehabt. Wir waren untereinander gelassen, wir haben kein Bad und Dusche irgendwie in der Wohnung gehabt. Wir haben alle gewusst, also alle Kinder, alle von der Fabrik Glanzstoff haben die gleichen Stiefeln angehabt und die gleichen Jacken. Und das ist für mich ein Gewinn. Ich bereue es nicht. Also ich bin sogar glücklich, dass ich das erleben habe dürfen, weil es war Multikulti. Ich habe dort die Menschlichkeit gelernt, alle Türen waren offen. Frühstück bzw. Essen ist so in großen Mengen gekocht worden, wo jeder rein und rausgegangen ist und da hat es nicht geheißen, du bist aus Bosnien, du bist aus Serbien, du bist aus Tunesien. Für mich war das so, die gehören alle zur Familie. Und wir haben aber eine österreichische Omi gehabt, die war die Omi, wo wir jedes Wochenende, wenn wir grillen waren oder sonstiges, immer Blumen von uns bekommen hat, damit sie keine Angst bekommt von uns, ja. Dass sie weiß, dass sie willkommen ist, weil Umgebung alles nur Ausländer in dem Sinne. Und ich bin schon mit den Gedanken Ausländerin aufgewachsen, bis ich ein bestimmtes Alter, bestimmte Rechte und, gewisse Sachen kennengelernt habe oder beziehungsweise mich selber dann integrieren habe können. Aber die Integration durch unseren Staat hat gar nicht stattgefunden. Das heißt, für die Eltern wurden eigentlich gar nichts gemacht. Das heißt, sei es jetzt die deutsche Sprache, sei das jetzt irgendwelche Weiterbildungskurse auch für die Frauen. Die Frauen haben auch nicht gewusst, was machen sollen. Sie haben einfach auf die Kinder aufgepasst und geschaut, dass sie in die Schulen gehen. Wenn ich jetzt daran denke, wie viele Kinder in Sonderschulen waren, weil die Eltern die deutsche Sprache nicht haben können. Sehr viele Freunde von mir, wo wir dann selber erwachsen waren, wo es draufgekommen sind, die Schule, die ich besuche, ist eigentlich eine Sonderschule und Sonder ist nicht in dem Sinne besonders hochwertig, sondern dass man einfach bestimmte, wissen nicht, was Sonderschule ist, also dass sie eigentlich langsamer sind oder halt nicht so weit wie die anderen Kinder sind, ja. Bis sie mal sich vom Zeugnis her bereinigen haben können, um eine Lehre zu starten oder überhaupt irgendwo arbeiten zu können, mit dem Zeugnis, dass sie eine Sonderschule besucht haben, obwohl sie vollkommen sind. Das heißt nicht, dass die anderen nicht vollkommen sind, dass ich nicht missverstanden werde, aber in dem Sinne auch von der Schnelligkeit oder Aufnahme, wir haben sehr viel verloren. Und da brauche ich nicht so weit gehen. Ich sehe das an meinem Kind, wie mein Kind allein durch ihre Augenfarbe oder Haut, also Haarfarbe, ja, weil sie schwarze, dunkelbraune Haare hat, dass sie nach Hause kommt und sagt, Mama, ich bin eine Türkin, obwohl sie das nie im Leben gehört hat. Oder Mama, warum darf ich kein Schweinefleisch essen? Obwohl sie ohne Bekenntnis aufwächst und drinnen stehen hat. Und die Pädagogen gemeint haben, wir wollen Thema Integration fördern, indem sie die Kinder auseinanderdividieren. Bis dahin war es den Kindern nicht einmal bewusst, dass sie eigentlich anders sind, dass sie anders ausschauen, ja, dass sie andere Sprachen sprechen, ja, aber dass sie anders sind. Und dann haben die Pädagogen von mir auch, sie haben wollen, dass mein Kind ein T-Shirt mit einer türkischen Flagge, dass ich das vorbereite. Und jedes Kind von der eigenen Nation. Da habe ich mich so dermaßen aufgeregt, war dann bei der Direktorin, habe gesagt, was wollen sie eigentlich? Wollen sie die Kinder integrieren oder wollen sie die Kinder auseinanderdividieren? Und sie meinen es eigentlich auch gut, aber sie wissen nicht eigentlich, was dahinter steckt, ja? Sie wissen gar nicht, was sie eigentlich damit machen, was sie mit den Kindern damit aufführen, dass sie die Kinder auseinanderdividieren. Und dann habe ich gemeint, wie wäre es, wenn sie ein T-Shirt bedrucken, wo alle Kinder die gleichen T-Shirts haben, mit einer Erde drauf, wo alle verschiedenen Kinder drauf sind, und tun uns bitte die Flaggen auf Essen drauf. Dass sie wissen, ah, aus jeder Kultur, aus diesem Land kommt das Essen, dass die Flagge drauf ist, nicht auf den Kindern. Weil Kinder sind alle gleich, das müssen sie mal lernen. Und sie sind besonders, wenn sie mehrere Sprachen können, ja. Aber wichtig ist, die Kinder müssen sich zugehörig fühlen. Das heißt, wir lösen eigentlich ein Integrationsproblem in Österreich, wenn die Kinder schon mit der österreichischen Staatsbürgerschaft auf die Welt kommen, ja, die in Österreich geboren sind. Natürlich sollen sich die Eltern das aussuchen, wenn es strikt gewisse Eltern gibt, die sagen, nein, wir wollen unsere Staatsbürgerschaft erhalten, weil wir wieder umziehen. Aber das gilt auch für Studenten, weil wir brauchen Facharbeiter in Österreich. Und wir wollen die Leute integrieren und lassen sie aber anders fühlen. Sie sind beschränkter, sie sind eingeschränkter, haben nicht den Zugang wie die normalen österreichischen Staatsbürger und Bürgerinnen. Auch mit österreichischen Staatsbürger ändert sich da nicht viel, weil die Hautfarbe und Haarfarbe spielt da leider noch immer eine Rolle und die Namen. Aber ich finde, das wäre ein guter Start einmal, was die Integration angeht. Ich meine, mein Kind und ich sind hier geboren und mein Kind muss sich damit auseinandersetzen, warum bin ich eigentlich eine Türkin? Oder warum? Oder was ist das? Die Frage. Weil bis dahin hat sie nur einen Strandurlaub gekannt, ja? Und das ist schrecklich. Also, und dann reden wir, die Integration funktioniert nicht, wir haben zu viele Ausländer. Wir haben keine Ausländer, wir machen Ausländer.
Richtig, ja.
Für mich ist halt die Frage, geht es wirklich um Integration? Ja, weil ich weiß ja, deine Tochter hat einen deutschsprachigen Vornamen, sie hat halt nur einen anderssprachigen Nachnamen, du hast nur beides, aber gerade die Geschichte von deiner Lehrzeit, Özlem zu Sarah zu machen, was nach meiner Interpretation in Wirklichkeit wird du damit ein Stück von deiner Persönlichkeit weggenommen. Weil Name ist natürlich auch ein Stück Identität. Ja? Da geht es nicht um Integration, da geht es um Assimilation. Ja? Weil was für einen Unterschied macht es, woher der Vorname von irgendwem kommt.
Da gibt es ein ganz dunkles Beispiel in unserer Geschichte, wenn man Leuten die Namen nimmt.
Ja, noch dunkler, noch dunkler.
Da muss ich aber sagen, ich habe mir meinen Namen nicht wegnehmen lassen.
Wenn man es probiert, den Leuten die Namen zu nehmen,
wie das genau, sagt, allein damit fängt es an.
Genau, ein Stück der Persönlichkeit, ein Stück von der Herkunft irgendwo, oder der Herkunft der Vorfahren. Ja.
Der Versuch.
Das ist ein ganz dunkles Beispiel, glaube ich, braucht man nicht wirklich darauf eingehen.
Ja, diese ganzen Burgenland-Kroatischen Endungen sind ja jetzt auch verdeutscht worden. Ne?
Mit TSCH, also, gell?
TSCH,
da haben wir sogar in der Welt, weil es gerade aktuell ist, die Europameisterschaft, der Grilic.
Schreibt
man auch mit TSCH.
Richtig.
Gut, mit denen schreibt man, glaube ich, mit CS.
Ja, stimmt. Oder?
Damit man weiß, dass das kein neuer Jugo ist.
Ja, das ist ein neuer Jugo, oder?
Aber sogar da ist das, sogar da merkt man dann, wenn wir Leute haben wie Arnautovic, Dragovic, ja, Gribic, Karadzic und dann hast du den Grilic und sogar da merkt man auf ersten Blick, dass man den anders schreibt. Ja, obwohl es eigentlich. Und
der wird auch nicht wahrgenommen als Ausländer.
Ja, als, oder ja. Weiß nicht, Bosnien-Serber
oder ja, sonst irgendwas. Aber bei Fußballer ist das egal. Fußballer sind alle gute Österreicher. Sogar
solange sie Türkis tragen.
Solange sie erstens Türkis tragen, ja, sie dürfen dann sogar eine andere Hautfarbe haben. Aber gehen wir nochmal einen Schritt weiter und machen es persönlicher. Piao, du warst 8, glaube ich, bis du nach Österreich gekommen bist. Das heißt, du warst schon in einem Alter, wo du doch schon was bewusst mitgenommen hast oder was bewusst mitgekriegt hast von den Veränderungen, die rund um dich passieren. Mhm. Ja, du warst vorher in Kroatien und dann warst du auf einmal in ganz einem anderen Land. Keine Ahnung, wahrscheinlich hast du die Sprache noch nicht kennen, irgendwie die Kultur war anders. Wie war das für dich als Kind in dem Alter, gezwungen zu sein, und ich formuliere es jetzt direkt wirklich so, gezwungen zu sein, dich anzupassen?
Ja, es war, also ich war eine kurze Zeit, ein halbes Jahr war ich in Italien, also in Kroatien ist der Krieg losgegangen, mein Vater hätte mobilisiert werden sollen und es war generell habe ich diese Zeit sehr bewusst wahrgenommen, weil es halt der Jugoslawienkrieg war und viele Verwandte an der Front und ja, verrückte Zeit, eben was du auch vorher erwähnt hast, dieser Übergang vom alten Sozialismus, Kommunismus zum Turbo-Kapitalismus, Turbo-Nationalismus, Turbo-Religiosität auch in Kroatien. Wie war das? Na, es war ein Schock, Schock, also weil ich von mentalitätsmäßig mich viel wohler in Italien gefühlt habe in der Schule als
hier. Oh, das verstehe ich.
Weil da war alles laut und ja. Also aber das ist selbst bei meinem Neffen jetzt passiert. Mein Neffe, seine Mutter ist eben Kroatin, meine Schwester. Ihr Partner ist Pole und der hat das in Barcelona die ersten Kindergartenjahre verbracht und wo er nach Deutschland kommen, ist in südliche Deutschland, das muss man wohl betonen, fast Ulm, Grenze, ja, haben die gesagt, der ist zu laut, der ist nicht für den, für deren Geschmack, deren pädagogischen Geschmack zu laut. Ja. Wie war's? Naja, es war Schock, ich habe extrem viel zugenommen, nur ferngeschaut, ich habe durch Fernsehen Deutsch gelernt, also durch die ganzen Zeichentricks. Das ist ein
super Roman zu dem Thema.
Ja, ich habe durch Zeichentricks eigentlich Deutsch gelernt, so richtig. Und ja, und dann, je jugendlicher ich wurde, wo du erzählst hast von deiner Tochter, habe ich auch zurückgedacht. Da war es schon so, dass mir das immer stärker signalisiert wurde, auch dass ich anders bin, dass ich dieses Itch habe. Also mein Klassenvorstand hat mir auch gesagt, das kannst du bei deinen Jugos machen. Also, das waren solche Ansagen und ich würde jetzt nicht die Mehrheit der Lehrer und Lehrerinnen verurteilen. Ich glaube, dass die Mehrheit der Lehrer und Lehrerinnen schon dieses Bewusstsein hat, was viele in der Gesellschaft nicht haben, weil sie eben mit Vielfalt ausgesetzt sind. Aber es gibt dann schon diese 3-4 Lehrer, die dieses, ja, die passend zu dieser ganzen Politik, die da betrieben wird, auch agieren und nachsalzen und noch das Identitätsproblem noch mehr in die Identität. Kinder reinprojizieren.
Ich hasse dieses Wort Identität mittlerweile.
Ja.
Ich habe meine Identität, du hast deine Identität, Özlem, du hast deine Randy, du hast deine Piero. Haben wir irgendwas gemeinsam in der Identität? Ja, natürlich haben wir ein paar Überschneidungen. Wir sind alle Linke, wir sind alle für Menschenrechte, für Solidarität und für Internationalismus, aber das ist nicht das, was unsere eigene Identität wirklich ausmacht. Und trotzdem sagt einem irgendein Wappler, es gibt die österreichische Identität, ja, obwohl da sitzen nur 4 Leute am Tisch und es gibt schon 4 verschiedene Identitäten und das bei Leuten, die sie gut verstehen und nicht bei Leuten, die komplett unterschiedlich sind.
Und das überall in allen Ländern.
Voll. Also. Mir hat das, was du jetzt so erzählt hast, das Bürgerkrieg hat mich so erinnert, also ich sage jetzt auch Jugo, weil es ja oft ist in Subkulturen, dass Begriffe positiv und negativ besetzt sind. Ja, ne, irgendwie, das ist ja tatsächlich im schwarzen Hip-Hop zum Beispiel, dass man unter Freunden kann man sehr wohl Nigger sagen, aber wenn es wer anders sagt, ist es ein rassistischer Angriff. Ne?
Ja.
So ist es ja bei, du nennst dich ja selber manchmal, weiter
Jugoslawiner.
Jugoslawiner, genau, das war's. Genau.
Ja, das ist
ja ein positiver Bezug.
Ja,
ne?
Sicher.
Und so, ich habe lange neben der Uni in einem Beidler als Türsteher gearbeitet und da hat es halt ein Jugo-Gang gegeben. Ja? Das waren auch lauter Jungs, da war so ungefähr 10 Jahre jünger wie ich, die sind alle in Salzburg geboren gewesen, in Salzburg aufgewachsen. Haben von der Sandkiste an miteinander gespielt, bis sie halt dann die ersten Bier getrunken haben in Beiseln und so weiter und so fort. So, und dann kam der Bürgerkrieg in Jugoslawien und sie sind durch diesen Krieg draufgekommen, dass sie nicht gleich sind. Weil nämlich der eine, sie waren alle nicht Staatsbürger, jetzt sind wir wieder beim eigentlichen Thema, sie waren alle nicht österreichische Staatsbürger. Der eine ist zur jugoslawischen Armee einzogen worden, der eine ist zur kroatischen Armee einzogen worden, der andere ist zur serbischen Armee einzogen worden. Ja. Und dann sind diese Typen, die 18, 19, 20 Jahre ihres Lebens die dicksten Bras waren, sind bei ihrem letzten Bier gesessen, irgendwie bevor sie am nächsten Tag in der Fuhr wegfahren müssen haben, und so haben sie gefragt, was machen wir, wenn wir plötzlich uns gegenüberstehen mit dem Quer in der Hand und den Befehl kriegen, uns gegenseitig zu erschießen. Und das nur wegen sowas Lächerlichen wie einer Staatsbürgerschaft, mit der die überhaupt nichts zu tun gehabt haben. Mhm. Weil die haben sie haben sich immer selber als Jugos, oder wahrscheinlich sogar noch mehr, Jugo war ein Schmäh, eigentlich haben sie sich eh alle als Österreicher gesehen. Natürlich haben sie gewusst, ihre Familie ist irgendwann irgendwoher. Aber keiner davon hat sie als Kroate oder Serbe definiert.
Jede Familie irgendwann irgendwo herkommen. Jede Familie.
Ja, weil natürlich.
Dieses Bild vom,
ich bin ein Donaumonarchie-Promenade.
Deswegen sage ich, weil immer dieses Bild entsteht vom typischen Österreicher. Auch dieses Patriotistische. Ich hasse das. Ja. Es kommt einem so vor, als wäre, weiß ich nicht, als würde es Familien geben, die schon seit Ewigkeiten, wo quasi der Homo sapiens schon da war und das Henne-Ei-Geschichte. Also irgendwann ist jeder von irgendwo gekommen.
Irgendwann waren wir mal alle Afrikaner, das ist einmal klar. Ja, also ist für so euch Rassisten, ich sage es jetzt ganz böse, auch ihr wart irgendwann Neger.
Aber deswegen sage ich, jeder ist irgendwann einmal von irgendwo herkommen. Ob das jetzt aus der vorigen Generation ist oder von zwei Generationen davor. Auch meine Familie ist irgendwann, ich meine, mein Nachname Koskati, das ist jetzt ja nichts, wo man sagt, bist deppert, das ist ein Österreicher, das muss ein Österreicher sein, der war schon immer Österreicher, so wie der Hubert der Müller oder sowas. Ja. Mein Nachname lässt darauf schließen, dass irgendwann einmal von irgendwo irgendwer daherkommen ist und hier in Österreich sesshaft geworden ist und das uns so gut da gefallen hat, weil wir gesagt haben, die Lebensbedingungen stimmen und wir können uns da schön entfalten. Und ich verstehe nur den Unterschied nicht. Ob ich jetzt da vor 10 Generationen da angekommen bin und gesagt habe, so jetzt bleiben wir da, weil das Wetter ist super und lauernd. Oder ob ich jetzt da von heute auf morgen sage, wir suchen uns vielleicht irgendwo einen Platz, wo es besser geht zum Leben. Und dass es sehr viele Plätze gibt, wo es nicht so gut ist zum Leben, wie in Österreich beispielsweise oder in Mitteleuropa. Das, ich glaube, davon braucht man nicht reden. Und deswegen sage ich, jeder ist irgendwann einmal von irgendwo herkommen. Und wo ist jetzt da die Frage nach einer Staatsbürgerschaft? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ob da jetzt einer Itsch mit Nachnamen heißt oder möglichst viele Ö oder Üs im Nachnamen hat, ja, das ist doch sowas von wurscht.
Wobei Österreich auch mit Ö beginnt.
Ja, siehst du?
Oh, ja, aber das haben sicher die Türken nach Österreich gebracht. Bei der Na, okay.
Aber wisst ihr, was ich meine? Ja, irgendwann ist irgendwer von irgendwo kommen. Und jetzt, das
wirkt mir ja bei diesen skurrilen Genanalysen irgendwie, dass vor 2-3 Jahren haben sie Hitler seine Gene analysiert und sind draufgekommen, er ist eigentlich genetisch mehrheitlicher Berber. Also dieser relativ frei lebende Stamm in den Bergen Nordafrikas. Ja? Oder Arier irgendwie, was sie so gern verwenden. Das ist so komisch, dass die dummen Nazis nicht wissen, was Arier in Wirklichkeit sind. Die einzigen echten Arier, die es in der Geschichte gegeben hat, die haben im Grenzgebiet von Persien und von Indien gelebt. Und von denen stammen die heutigen Sinti und Roma ab. Ja? Wenn man das am Nazi sagt, irgendwie wüsst. Sagen wir es jetzt wieder irgendwie auf Base irgendwie. Ah, echt, du bist der Zicke, ne? Ja, weil das sind. Ich weiß, das ist politisch natürlich absolut inkorrekter Begriff irgendwie, aber um so einen Nazi irgendwie einzudrucken, habe ich jetzt kein besonders großes Problem
damit. Schon hinhalten,
ja, kann man schon hinhalten, oder? Irgendwie man dick ab in die Mitte irgendwie dem Dreckspack, ja. Und ich meine, das Schräge ist ja jetzt, weil du gesagt hast, man kann in Österreich besser leben, dann werden ganz viele Leute in dem Land sagen, und nicht nur Nazis und Rechte, werden sagen, ja, aber wir kennen ja nichts dafür, dass denen da unten schlechter geht.
Was nicht stimmt.
Genau, definitiv genau. Nicht, nämlich, es gibt diesen berühmten Demospruch, und ich habe mich ja wieder auspackt auf der Demo, von der wir schon geredet haben, Österreichs Waffen, Österreichs Geld, morden mit in aller Welt. Ja, beim Geld waren wir schon. Mhm. Die österreichischen Konzerne spielen überall bei jedem Dreck mit auf der Welt, ob es jetzt irgendwie die Ölindustrie in Libyen mitten im Bürgerkrieg ist. Und was gehört denn zu den meistverwendeten Waffen im syrischen Bürgerkrieg? Das gute alte Steyr Sturmgewehr. Mhm. Oh, guter Trick gefunden. Österreich darf ja keine Waffen exportieren. wie machen wir das? Ah, sie werden in Australien in Lizenz produziert und dann geliefert und es geht nur der Profit nach Österreich. Na oh, wie ehrlich sind wir denn irgendwie? Wir haben nichts geliefert, aber wir so kassieren halt die Miete in Österreich. Ja? Und das ist ja genau, ich meine, und dann soll man wieder erklären, wenn du zuschaust, wie deine Schwester zu Tode vergewaltigt wird, oder deine fünfjährige Tochter da erschossen wird oder sonst was, dann sag mal irgendwen, der nicht zum Davonrennen anfängt. Ja. Und das sind ja genau die Leute, die du, Piero, relativ häufig triffst an der bosnisch-kroatischen Grenze, weil der Großteil der Flüchtlinge in dieser Gegend kommt aus Syrien, Afghanistan, Iran, nach meinem Wissensstand.
Es gibt auch jetzt Gebiete, die nicht aus Kriegsgebieten unmittelbar kommen und wo es trotzdem geschissen ist. Genauso wie die, ich sage ja, wenn wir sagen Wirtschaftsflüchtlinge, dieser Begriff, dann sind Wirtschaftsflüchtlinge, die ganze Gastarbeitergeneration sind Wirtschaftsflüchtlinge. Also das, was ich meine, wenn es nach dieser Definition geht, wenn es von dem ausgehst, müsstest du das gleichstellen, weil die Motivation die gleiche ist.
Die Frage ist in dem Fall die Motivation hinter dem Gehen. Ja? Und das ist wurscht, ob das im Krieg ist oder wie du sagst, Wirtschaftsflüchtlinge oder sonst was. Die Frage ist, was tust du, wenn du nur noch die Wahl hast zwischen geh oder stirb. Und das ist nicht nur im Krieg, wenn die Häuser zerbombt werden, wie du sagst, wenn die Familie, weiß ich nicht, abgeschlachtet wird, sondern das ist ja im Prinzip dasselbe. Es ist jetzt eine Dürre wie das letzte Mal vor 50 Jahren irgendwo. Ja?
Genau, schaust du, wie dein Kind verhungert. Dann richtig, bist du Wirtschaftsflüchtling, wenn es das nicht akzeptiert.
Dieses geh oder stirb, das bezieht man dann immer auf schweres Kriegsgebiet und die Bomben prasseln nieder, aber das muss nicht sein. Weil ich sterbe nämlich auch, wenn ich meine finanzielle Grundlage nicht mehr habe, aufgrund von äußeren Gegebenheiten. Ja? Und das ist dieselbe Frage. Es ist wurscht, ob das ein Wirtschaftsflüchtling ist oder ob der aus einem schweren Kriegsgebiet flüchtet.
Richtig, ja.
Geh oder stirb, das ist die Frage. Und ich sage es für meine Begriffe, wenn es bei meiner Familie um diese Frage geht, dann gehe ich auch.
Da würden wir alle gehen.
Eben. Genau das ist der entscheidende Punkt. Wer würde nicht gehen? Wer würde nicht gehen und zuschauen, wie die eigenen Kinder verhungern irgendwie? Das ist kein Mensch mehr in meinen Augen, ja.
Und das Schlimme ist nur, sorry, dass ich unterbreche, dass es jetzt denen teilweise noch schlimmer geht an der bosnisch-kroatischen Grenze, als es ihnen dort ergangen ist.
Weil wir, damit meine ich jetzt Österreich, die ganze EU irgendwie dafür verantwortlich sind für diese Drecksbedingungen in die Lager. Ja. Das ist jetzt gleich hier an die griechischen Lager, in die türkischen Lager. Das ist ja austauschbar irgendwie.
Richtig, ja.
Ob man jetzt Moria sagt, weil es am bekanntesten ist, Moria ist ein Symbol, das für ganz viele andere Lager steht. Ja. Und weil du jetzt gesagt hast, äußere Ereignisse, ja, Randy, und aber auch ganz viele Ereignisse, erstens können wir natürlich den Klimawandel auch beeinflussen, aber wir können ganz viele Ereignisse können wir beeinflussen irgendwie. Es heißt immer so großkotzig Hilfe vor Ort, was 4 Millionen Erhöhung der Entwicklungshilfe von Österreich, erstens einmal ist Entwicklungshilfe schon mal ein perverser Begriff, weil das so tut, wie wenn die Menschen unterentwickelt waren.
Ja, genau.
Es ist ein Wirtschaftssystem, das wir kaputt gemacht haben, weil ganz viele von denen heute Menschen in unsere Breiten gerade flüchten, haben schon grandios funktionierende Wissenschaft gehabt, wie wir noch in die Höhlen herumgekupft sind in unsere Breiten gerade. So direkt müssen wir schlicht und einfach sagen, das ist die Realität, ja, wenn man zum Beispiel in Iran und Österreich vergleicht. Die haben schon Gehirntumore operiert, während bei uns gerade einmal die Jungsteinzeit vorbeigegangen ist und wir zur Bronzezeit übergegangen sind. Und dann natürlich hat Europa irgendwann angefangen, sich wirtschaftlich zu entwickeln, nur mit dem Riesenunterschied, Europa hat von Anfang an seine wirtschaftliche Entwicklung auf Kosten von anderen gemacht. Von Afrika, von Sklavinnen, von Sklavenplantagen in Lateinamerika und in Nordamerika, von der Ausbeutung von Gold in Mittelamerika, von chinesischem Opium und, die Beispiele sind endlos irgendwie. Natürlich geht es dann nicht nur um Österreich. Österreich jetzt ist viel zu klein, um da eine große Rolle zu spielen, aber in einer moralischen Perspektive betrachtet, ist wurscht, ob du ein großer oder ein kleiner Imperialist bist. Ja. Und Österreich war ja nicht immer so klein. Bis vor knapp über 100 Jahren war Österreich-Ungarn, die Donaumonarchie zumindest, einer der wirklich großen Player neben Frankreich, England.
Ich glaube, dass das auf einer wirtschaftlichen Ebene weitergeht, noch immer dieses Denken.
Natürlich, Österreich ist in Osteuropa und am Balkan einer der größten ausländischen Investoren. In Rumänien zum Beispiel, na, wem gehört das ganze rumänische Erdöl? Der OMV. Ja. Ja? Und dann wundert man sich, dass in Rumänien kein Geld hängen bleibt. Ne? Und dass in Rumänien das Durchschnittseinkommen, ich weiß jetzt nicht auswendig, bei einem Viertel oder am Fünftel des Durchschnittseinkommens in Österreich.
Das machen die Leute dann.
Und dass ein Haufen Rumänien sagen, hey, ich will einmal menschenwürdig leben, genau. Ich fahre jetzt nach Österreich, ich bin EU-Bürger. Das ist ja, okay, da können sie sich wenigstens bei ein paar Leuten, können sie sich wenigstens nicht mehr wehren. In Wirklichkeit ist ja, ich weiß, dass viele angebliche Linke sagen, oh, das macht unseren Arbeitsmarkt kaputt. Nein, es ist ein Fortschritt, dass wenigstens innerhalb dieser fucking EU es keine Grenzen mehr für Menschen gibt, dass die Menschen selber entscheiden können, ich will in ein anderes Land gehen, ich will in einem anderen Land leben, ich will in einem anderen Land arbeiten. Mir ist bewusst, dass das nicht die Lösung für alle Probleme ist, aber es ist ein kleiner Fortschritt zu echtem Menschsein. Eigentlich müsste es auf der ganzen Welt geben.
Genau. Das ist eigentlich ein Menschenrecht. Die Grenzen haben auch nur die Menschen wieder.
Naja, für das Kapital gibt es ja genau. Keine Grenzen. Es gibt ja nur für Menschen Grenzen. Genau.
Und wir beuten eigentlich alle aus, im Ausland und in Österreich.
Und wir lernen die Leute, dass sie sich gegenseitig dann noch ausbeuten, das geben wir denen auch mit. Also wenn ich an Diaspora-Communities denke und wenn ich an viele ex-jugoslawische Gastronomie denke, da sind ja viele auch jetzt, die da, wenn du eine traurige Fahrt machen willst, fast am besten mit dem Bus irgendwann am Sonntag oder so aus Novi Sad oder so nach Wien mit diesen kleinen Bussen. Und da wirst du sehen, was für Menschen da sind, die dann reinigen gehen nach Wien für 3 Monate, weil sie wie so 3 Monate dann schwarz natürlich, die meisten. Und die arbeiten dann auch zu niedrigsten Löhnen in solchen Lokalen und so weiter. Ne?
Das ist eine Schleife, die 24-Stunden-Betreuerinnen.
Ich bin aus Novi Sad bin ich mal gefahren. Und da ist ein Bäcker und sein Sohn sind auch mitgefahren und die sind beide 3 Monate arbeiten gegangen, hardcore, genauso Putzfrauen und so weiter. Ja. Also das ist immer. Ich habe bei Cosmo gearbeitet, 10 Jahre, also beim Ethno-Magazin. Und jedes Mal, wenn du zu einem österreichischen Politiker oft gehst, sagt meine Putzfrau kommt auch aus dem ehemaligen Jugoslawien.
Wahnsinn.
Also das ist ja...
Vor allem hier, aber das ist jetzt rechtsradikal.
Ja, das jetzt haben wir eh gesehen in der Krise, dass wir ziemlich in Arsch offen haben, wenn wir alles zusperren. Für Leute, die aus dem Ausland kommen und bei uns Arbeiten erledigen, für die sich, Entschuldigung, jetzt sind wir wieder beim bösen Beispiel Nationalität, für die sich unsere Österreicher viel zu gut sind nämlich. Weil von wo kommen die 24-Stunden-Betreuerinnen, die den Leuten den Arsch auswischen, die sich die ganze Zeit kümmern, die dort, weiß ich nicht, 1-2 Wochen sich abwechseln zu zweit. Einer wohnt eine Woche dort, dann kommt die nächste wieder eine Woche. Von wo kommen die Leute? Die Leute kommen nicht aus Baden oder aus Hinterkämmer oder sonst irgendwas, sondern die Leute kommen
aus de facto...
Ich wollte es gerade sagen.
Danke. Aber die Leute kommen de facto aus dem Ausland. Und das Beispiel Rumänien war da jetzt super gut mit dem Erdöl. Und mit
aber nicht nur,
ich denke zum Beispiel an
der Reinigungskräfte, die bei uns, also sie ist nicht bei uns angestellt, natürlich Fremdfirma irgendwie, hochqualifizierte Ausbildung aus Kroatien und ist eben ab 89 oder kurz später gekommen. Eigentlich Bilanzbuchhalterin, brennend gefragt in diesem Land, nur es hat ja nie wer die Möglichkeit gegeben, Deutsch zu lernen.
Ja.
Jetzt arbeitet sie als Reinigungskraft bei uns und natürlich weiß sie ganz genau, sie verdient bei uns als Reinigungskraft viel mehr, wie sie jemals in Kroatien als Bilanzbuchhalterin verdienen konnte. Und wir reden jetzt von Kroatien. Wir reden nicht von einem mega warmen Land. Mhm. Ja, weil in einer weltweiten Perspektive gehören auch Kroatien und Rumänien noch immer zu den relativ reichen Ländern. Ja.
Ist das nicht das Klischeebeispiel aus so vielen diversen, also es wird natürlich in echt auch geben, aber aus diversen amerikanischen Serien, wo der Hausmeister von der Schule irgendwann, also sichtlich ein Russe, auch mit dem Akzent, und dann wird irgendwann gefragt, was warst du früher in Russland? Der sagt, Atomphysiker. Ja, und ist das nicht das Klischeebeispiel eigentlich, dass Ausbildungen von irgendwo, einfach wurscht, ob das ein Arzt ist, ein Anwalt, eben ein Atomphysiker, weiß ich nicht, was für einen Status der dort gehabt hat in dem Land, woanders hingehen muss, was auch immer, weil er plötzlich verfolgt wird, Regierungswechsel oder sowas, kennen wir ja auch alle. Und dann kommt er irgendwo an und sagt, eigentlich bin ich ein Atomphysiker.
Siehst, und dann sind wir genau wieder beim Thema Staatsbürgerschaft.
Ja, eben, genau.
Ja. Wenn du die Staatsbürgerschaft hast, werden externe Ausbildungen vielleicht dann nostrifiziert, irgendwie, wie das irgendwie so schön mixerisch hast. Und vor allem, wenn du Staatsbürger wirst, kann sich keiner leisten, dass er dann nicht gescheit Deutsch lernt irgendwie. Dann gehört das dazu. Das kann man mit den Leuten machen, die man lebenslänglich in ihrer anderen Staatsbürgerschaft, die auch nicht falsch ist. Ja, ich glaube ja nicht, dass österreichische Staatsbürgerschaft besser ist wie irgendwas. Man kann nur leichter leben in Österreich der österreichischen Staatsbürgerschaft. Genauso wie man in anderen Ländern mit der jeweiligen Staatsbürgerschaft besser leben kann. Was ja eigentlich uns wieder zu dem Punkt bringt, eigentlich ist Staatsbürgerschaft scheiße. Und trotzdem sind wir dafür, dass möglichst viele Leute kriegen, damit sie besser in unserem Land leben können.
So ist es. Also wenn man im Verkauf einmal, wo viele Frauen sind, sie mal fragen würden, die aus einem anderen Land kommen, was die für Berufe haben. Wie viele Krankenschwestern, die wir eigentlich brauchen würden, wie viele Lehrerinnen, Dolmetscherinnen, wie viele begabte Frauen wir eigentlich haben, die wir in Wirklichkeit brauchen würden. Und es ist eben das Erleichtern, also das Leben in Österreich erleichtern, aber auch in Zukunft aufbauen. Das heißt, da kommen wir wieder zum Thema Integration. Es ist, wenn man beschränkter Aufenthalt hat in Österreich, können sich diese Leute weder einen Kredit leisten, noch irgendetwas aufbauen, sich noch motiviert integrieren, beziehungsweise auch die Arbeitsplätze sind, es kommt immer auf den Arbeitgeber oder Arbeitgeberin drauf an, wenn jemand einen beschränkten Aufenthalt hat, weiß man auch nicht, was man mit der Person quasi Arbeitnehmerin in dem Sinne, wie lange man sie beschäftigen genau. kann oder begrenzt, dann fängt es wieder da an, okay, wir haben wieder Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die wir nicht integrieren, sie dazu motivieren, sie können sich keine Zukunft aufbauen. Die Kinder sind Ausländer, sie sind weiterhin Ausländer, machen eine Arbeit, können sich aber keine Zukunft aufbauen, können sich auch nicht beruflich erweitern. Dann kommt es wieder dahin zurück, wo man sagen, wir haben einfach zu viele Personen, die kein Deutsch können oder sich nicht integrieren können. Ne? Da fällt es wieder dahin zurück.
Und das ist ja genau der Punkt, ich denke mir, wenn ich möglicherweise in 3 Jahren dieses Land wieder verlassen muss, warum soll ich dann zigtausend Euro ausgeben dafür, dass meine Ausbildung anerkannt wird in dem Land? Und warum soll ich die Sprache gescheit lernen? Es gibt keine Motivation dafür, die Leute die Staatsbürgerschaft zu geben irgendwie und damit zu sagen, du hast ein Recht, bis zu deinem Lebensende in diesem Land zu bleiben, wenn du das möchtest. Es gibt ja keine Verpflichtung. Niemand von uns fordert ja eine Zwangsstaatsbürgerschaft für alle. Wir fordern ein Recht auf die Staatsbürgerschaft. Und das idealerweise zum Nulltarif, so ehrlich muss man auch sein. Okay, wenn es 5 Euro Stempelmarken kostet, dann meinetwegen. Ja. Aber nicht diese horrenden Beträge, die vorher schon genannt worden sind. Irgendwie. Das heißt, Staatsbürgerschaft gibt Perspektive, gibt Zukunft, gibt Motivation und macht dann wieder zu einem Menschen. Weil so ist man abhängig. Es ist eine moderne Form von Sklaverei, wenn man Menschen in einem Land hackeln lässt, irgendwie, die aber keine Rechte haben.
Dem kann man nichts hinzufügen, oder?
Schau, unbedingt!
Stille! Nein, ich gebe dir da vollkommen recht. Und um noch einmal auf das Beispiel zurückzukommen, was glaubst du, wer einem ungarischen Zahnarzt, die ja sehr hoch frequentiert sind und sehr gerne frequentiert werden von uns aus in Österreich, was glaubst du, wer einem ungarischen Zahnarzt verbieten wird, sich da irgendwie mit einer Praxis in Österreich sesshaft zu machen, wenn er das Interesse hat? Aber dann frage mal den Bergdoktor aus Syrien, dass wenn er daherkommen muss, aus, wie gesagt, äußerlichen Umständen, muss jetzt nicht unbedingt wegen Krieg sein, wahrscheinlich, aber kann ja auch andere Gründe haben. Und frage mal, was sie dem Bergdoktor aus Syrien sagen, der das auch gelernt hat sein Leben lang. Und der auch eine Ausbildung als Arzt hat. Weil die werden den nämlich, wenn der kommt und sagt, ich bin Arzt, dann werden sie sagen, ich frage mich für sie, aber...
Gänzreinigen.
Genau. Ja. Und das ist eben dann wieder der Unterschied, wenn wir da ins Umland schauen, so eben Slowakei, Ungarn, Tschechien, dann ist das alles viel weniger Aufwand und Problem, als je weiter du, also außerhalb von der EU ist sowieso dann eine Katastrophe. Ja, wenn du hier irgendwas probieren willst, dich sesshaft machen willst, weiß ich nicht.
Ja und nein, weil ja außerhalb der EU gibt es gar nicht so wenig Länder, wo es zumindest ein Recht auf die Staatsbürgerschaft bei Geburt im Land gibt. Ja, und das war schon mal ein riesengroßer Fortschritt. Mir ist bewusst, dass das nicht die Lösung für die Probleme waren, die nach der Geburt in ein Land kommen sollen. Aber es ist zumindest schon mal ein Fortschritt irgendwie. Damit hat man zum Beispiel diese Idiotien wie mit diesen georgischen Mädels, hätten wir mal vom Tisch irgendwie. Es reicht natürlich nicht.
Natürlich,
aber nicht, ja. Das muss das absolute Grundprinzip sein, irgendwie, dass ein Mensch, der in einem Land geboren ist, deswegen scheißen sie ja die Amis zum Beispiel so an, wenn Schwangere in ein Flugzeug steigen, weil du hast ja das Recht in
über
die USA.
Über amerikanischen Boden.
Ja, es ist ja Staatsgebiet irgendwie, wenn du in einem Flugzeug drüber bist. In Frankreich gibt es genauso das Jus Terrae de facto irgendwie. Ja. Ein Elternteil oder du selber geboren im Land, Recht auf die Staatsbürgerschaft. Punkt, ganz einfach. Das ist ja nichts, was wir Linken in Österreich erfinden, sondern was in weiten Teilen der Welt absoluter Normalzustand ist. Ja, in Wirklichkeit leben wir in Österreich beim Staatsbürgerschaftsrecht, leben wir schlicht und einfach in der Steinzeit.
Ja, richtig, ja. Also ich habe gelesen, dass jetzt dann an letzter Stelle ist Österreich mit Bulgarien in Europa, bei diesem Index, wie schwierig es ist, eine Staatsbürgerschaft.
Einbürgerung?
Ja, wie schwierig es ist, das zu bekommen. Ja. Und das, was du gesagt hast mit Amerika, ist eigentlich irgendwie gesunder Hausverstand, oder wenn ein Neugeborenes in einem Staat auf die Welt kommt, dass man dem Neugeborenen zumindest das komplett unbelastet, unschuldig und so weiter ist, eine Eintrittskarte in die Gesellschaft gibt. Ja? Und das ist ja in Österreich auch nicht der Fall.
Genau, und es ist ja nur ein Recht. Es muss ja niemand diese Staatsbürgerschaft nehmen, wenn er nicht will. Ja, wenn die Leute zufällig drüber geflogen sind und die Wehen fangen 8 Wochen zuvor an, das kann schon mal passieren, kommt gar nicht so selten vor. Und die Leute sind gut daheim in einem anderen Land, ja bitte.
Aber wie oft passiert sowas? Das ist ja allein die Angst vor sowas, ist wieder so dieses typische amerikanische Weltbild. Die Angst davor, dass eine Schwangere in den Flieger steigt und zufälligerweise die Wehen beginnen. Ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Daher weiß ich nicht, wie viel Hunderttausenden Schwangeren, die in einen Flieger
sind. Das ist ja in Wirklichkeit diese reines Blutdiskussion, die ja komplett deppert und lächerlich ist.
Genau, das meine ich,
diese Idiotie. Meine, diese ganzen Frauen aus dem Ausland kriegen viel mehr Kinder irgendwie. Völliger Bullshit. Das stimmt genau eine Generation lang. Und in der zweiten Generation haben sie alle irgendwie, natürlich gibt es Ausnahmen immer, aber der Durchschnitt hat sich angepasst an die durchschnittliche irgendwie Anzahl von Kindern. So, Özlem neben mir, ein Kind, boah, ganz typisch türkische Frau. Hey. Typisch Anatolien, ne?
Also ich habe auch nur einen Bruder, wir sind nur 2 Geschwister.
Ja, eben bei deinen Eltern auch schon, ne? Und die sind wegen Arbeit nach Österreich migriert. Ne?
Genau. Also, mit Applaus sind sie aufgenommen worden.
Ja.
So die Klatscher, oder?
Aber nicht mit dem Wunsch, 12 Kinder in die Welt zu setzen und 12-mal Familienbeihilfe.
Lang bleiben, arbeiten und wieder abhauen, ne, in dem Sinne. Ja. Oder Arbeit leisten und still sein und nicht auffällig sein. Ich meine, ganz am Anfang, bevor es Glanzstoff, also da gab es ja diese Siedlung, bevor sie dort gewohnt haben. Also damals, wo mein Bruder auf die Welt gekommen sind, haben sie in einer Garage gelebt, ja.
Wahnsinn.
Also wirklich in einer Garage.
Und das Schräge, man nicht das Schräge, entschuldigt, völlig falsches
Wort. Ja, wo man Autos parkt,
in dem Sinne. Das Perverse ist ja, das hat sich ja bis heute nicht geändert. Es gibt ja diese Dreckschweine, die wirklich Millionen damit verdienen, dass 16 Arbeitsmigranten, egal ob legal oder illegal, wobei ich diese Begriffe ablehnen, wir nehmen jetzt die offizielle Definition des österreichischen Rechtsstaates, wenn man manchmal nicht sicher bin, ob Rechtsstaat nicht eher für rechter Staat steht, die Millionen damit verdienen, dass, keine Ahnung, 16, 18, 20 Arbeitsmigranten, Arbeitsmigrantinnen in arm, dreckigen, verschimmelten Zimmer schlafen und von jedem kassieren sie, keine Ahnung, 6
Das sind die Parallelwelten, um die man sich Sorgen
muss machen. Genau, ja.
Das sind die Parallelwelten.
Das sind Arbeiter, die wirklich aber was leisten, auch für das Land.
Da habe ich noch ein gutes Beispiel. Ich arbeite in einem Krankenhaus, ich sage jetzt nicht in welchem, ich darf auch keinen Namen nennen in dem Zusammenhang. Aber wir haben jetzt letztens wieder einen 15- oder 16-jährigen Burschen aufgenommen, schwer abgemagert, also quasi wirklich lange Zeit schon nichts gegessen. Und mein Job ist es mehr oder weniger da herauszufinden, wieso ist er nicht versichert, auch bei, sage ich jetzt einmal, Österreichern, die, weiß ich nicht, einen Esstermin versäumt haben oder sowas. Also das muss ich auch herausfinden. Ich probiere mich jetzt da kurz zu fassen. Auf jeden Fall, die Geschichte von dem war dann, der kommt aus Bangladesch. In Dubai ist er in ein Auto eingestiegen mit seinem besten Freund, der ein Jahr älter ist oder was, in ein Auto eingestiegen von einem Typen, der gesagt hat, er bringt sie nach Italien. Dort hat er quasi einen Job für sie und der hat eine Woche lang nichts gegessen, hat nichts zum Essen bekommen von dem Typen und in Wien oder quasi Wien, also auf dem Weg nach Italien ist dem so schlecht gegangen, dass der in Wien im Stadtpark einfach aus dem Auto rausgehauen hat. Wisst ihr, was ich meine? So viel zum Thema Arbeitskraft und der erhofft sich ein besseres Leben als in, weiß ich nicht, Bangladesch oder wo auch immer jetzt genau herkommen ist. Der verspricht ihm da in Italien und dort kann er arbeiten, der sagt natürlich ja, weil, weiß ich nicht, der, wie gesagt, geh oder stirb, der muss aus irgendeinem Grund muss er von dort weg, weil sonst geht er ja nicht. Und der haut ihn auf den Weg, nur weil er ihm nichts zum Essen gibt eine Woche lang und der quasi kollabiert dort im Auto, haut er ihn dort im Stadtpark aus. Und jetzt ist dann die Frage, aber was machst du mit so jemandem? Weil normalerweise gibt es Leute, die sagen, naja, schick ihn dort zurück oder was, weiß ich nicht, der soll einfach heimgehen oder sonst jemand. Was machst du mit so einem? Der hat niemanden hier, de facto niemanden, null. Der hat genau seinen Haverer, der romantischerweise nicht von seiner Seite gewichen ist, seitdem er ins Krankenhaus gekommen ist. Und ich habe dann mit der Station telefoniert und die Station hat gesagt, ist der ansprechbar, kann man mit dem reden und sonst. Und die gesagt, die schlafen gerade beide wie ein Einser, ja, weil sie jetzt gemerkt haben, okay, jetzt da sind sie in einem Krankenhaus und jetzt kriegen sie was zum Essen. Und Wahnsinn, oder? Aber was machst du mit so einem? Thema, wo schickst du, böse gesagt, wo schickst du so wen zurück, wenn man diese Intention dahinter hat?
Genau, die Frage stellt sich ja erst, wenn wer nicht Staatsbürger oder Staatsbürgerin eben ist. Weil wenn der Mensch Österreicher ist, dann ist ganz klar, der wird medizinisch versorgt etc.
Genau.
Kurz Zusammenfassung, Staatsbürgerschaft für alle, die in diesem Land geboren worden sind. Staatsbürgerschaft für alle, die wirklich dauerhaft in diesem Land leben, arbeiten, ihren Beitrag zu dieser Gesellschaft leisten, was genauso in Ausbildung sein hassen kann. Irgendwie bei Kindern erübrigt sie die Diskussion, weil natürlich kann ein Vierjähriger noch nichts sagen. Danke fürs Zuhören, liebe Hörer und Hörerinnen, das war's wieder mal mit dem politischen Quartett, unser Podcast als Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen, über Vorschläge, über Kritiken, über Beschwerden, über eure Anregungen für neue Themen. Schreibt uns eine Mail an kontakt@aufwiderstand.at. Ihr findet unseren Podcast auf unserer Facebook-Seite, auf unserer Webseite, die heißt auch ganz einfach aufwiderstand.at. Wir probieren gerade auch da rein, auch sie in diverse Podcatcher, wie das auf Neudeutsch heißt. Ich bin ja ein alter Mann mittlerweile und muss man das antrainieren, irgendwie unterzubringen. Auf jeden Fall gibt es genügend Chancen, ihn zu hören. Einfach den Link kopieren, wenn ihr ihn cool findet, an eure Freien, Freundinnen, an eure politischen Buddies, an eure Bras und Sis weiterzuschicken irgendwie. Ich habe jetzt die Sprache, ich verrate jetzt noch, wer sich hinter Perro im wirklichen Leben so heißt, dann nämlich Kid Pax.
Genau.
Der weiß genau, wie das geht, irgendwie Kultur zu verbreiten, weil nämlich Podcasts genauso wie Musik ganz ein wesentliches Mittel für politisches Bewusstsein sind. Bis zum nächsten Mal sagen wir gemeinsam auf Widerstand.
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 Völker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.